Werbung.
Weißt du, Ole, uns wird ja immer gesagt, dass wir auch irgendwie ein True Crime Podcast sind, auch wenn wir gar nicht von klassischen Verbrechen erzählen.
Uns wird auch immer gesagt, dass wir viel zu lange Sommerpausen machen, by the way.
Ja, das kann ich auch verstehen. Wir haben ja genau so einen Hunger auf gut recherchierte, spannende Stories wie ihr.
Falls ihr hungrigen Mäuse also noch mehr fesselnde, investigative Geschichten hören wollt, dann haben wir einen echten Geheimtipp für euch.
Und zwar den Podcast Tatort Kunst vom Deutschlandfunk. Die lieben MacherInnen stecken da wahnsinnig viel Recherchearbeit rein und auch die Produktion ist wirklich Premium.
Es geht unter anderem um mysteriöse Diebstähle von chinesischem Porzellan, um Sammler, die gestohlene Kunstwerke an Museen verkaufen und um das Rätsel der verlorenen Handschriften von Franz Kafka.
Das Ganze ist mega spannend aufbereitet und zieht einen wirklich rein in diese wilde Welt aus Fälschungen, spektakulären Diebstählen und Millionenbeträgen.
Und der Podcast Tatort Kunst ist öffentlich-rechtlich. Es gibt also keine Werbung.
Tatort Kunst gibt es in der kostenlosen Deutschlandfunk-App und überall da, wo es sonst Podcasts gibt.
Wir haben euch alles in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei.
Werbung fertig.
Juli 1947. Meine Ohren vernehmen dieses furchtbare Geräusch, das immer in der Luft liegt, wenn die See rauer wird. Ein tiefes und donnerndes Flattern der Segel, gemischt mit den dunklen Geräuschen des Windes, welcher gegen die Masten und Taue schlägt. Das Quietschen und Nagen der trockenen Seile, die wahnsinnige Lautstärke des Wassers, das gegen unseren Bug schlägt. Unter uns singt das Meer seine leise, trübsinnige Melodie. Normalerweise würden wir alles davon hören. Aber wir tun es nicht.
Auf das Wasser angesprochen, pflegt Thor wohl zu sagen, dass alles bloß halb so schlimm sei, wenn man denn schwimmen könne. Oder vielleicht noch besser, auf einem fahrbaren Untersatz stünde, der ihm ein sicheres Reisen in den Meeren der Welt ermöglicht. Thor ist ein Entdecker, ein Abenteurer. Wie soll er auch anders antworten, wenn die Erde nicht durch Wasser verbunden wäre? Wenn alle Abenteuer ausscheiden würden, bei denen eine Fahrt in einem Fluss, Bach oder dem Ozean nur in Frage kommen würde.
Angst vor den Elementen zu haben, ist ein besonders hartes Brot, wenn man die ganze Erde entdecken möchte. Reinhold Messner wäre nie auf alle 14 Achttausender geklettert, wenn er Panik vor den Steinen gehabt hätte. Lewis und Clark hätten Amerika niemals untersuchen können, wenn sie sich nicht über die unbekannten Flanken von Mittelamerika getraut hätten. Und Thor Heyerdahl wäre nie ein Abenteurer geworden, würde er sich seine Angst vor dem Wasser eingestehen und seine Lebensreise stattdessen lieber im Trockenen planen.
Thor Heyerdahl und das Wasser pflegen in der damaligen Zeit keine gute Beziehung zueinander. Zweimal wäre er als Kind fast ertrunken. Danach schwört er dem Nass ab, verzichtet sogar freiwillig auf den Schwimmunterricht.
Und trotzdem kann er dem Element Wasser nicht abschwören. Er ist eben, wie erwähnt, Abenteurer. Thor muss gehen. Er spürt eine Hand auf seiner Schulter. Wachwechsel. Jetzt beginnt seine 2-Stunden-Schicht, in der er das Meer im Auge behalten muss. Missmutig rappelt er sich auf und stellt sich an den Rand des Holzes. Rundherum nur blaues Wasser, dunkle Wolken und ein paar Fische, die ihnen schon seit Ewigkeiten folgen. Wieder verliert sich Thor in seinen Gedanken. Ständig nur aufs Wasser starren ist kein sehr abwechslungsreicher Job.
Die Nacht fällt über die kleine Gruppe herein und begräbt das Floß, Thor und das Meer in ihrer Dunkelheit. Milliarden kleine Sterne blinken vom Himmel. Das Wasser schimmert mit den Himmelskörpern um die Wette. Leuchtendes Plankton bahnt sich am Floß vorbei. Nur ein paar Meter unter der Meeresoberfläche schimmern runde, unförmige Stücke, fast wie flackernde Kohle. Noch weiter unten glühen grünlichfarbene Augen zum Floß hinauf. Tintenfische, die in der Nacht wie Phosphor leuchten. Und während Thors Blick sich immer tiefer im Wasser verliert, zieht ein Sturm am Horizont auf.
Die Wolken werden schwarz. Das eben noch ruhige Wasser verliert seine Ordnung und schwankt hin und her. Minuten später peitschen immer gewaltigere Windstürme aus allen Himmelsrichtungen gegen das Balsamhaus. Die meterhohen Wellen spielen mit dem kleinen Floß, werfen es mal nach Norden, mal nach Süden, wie eine kleine Walnussschale in einem reißenden Bach. Die dunklen Wolken steigen wie auf Leitern vom Himmel herab an den Saum des Meeres und schauen dem Kampf der ungleichen Körper belustigt zu.
Hermann läuft aus der kleinen Hütte, bewaffnet mit einem Windmesser in der rechten Hand, den er so weit wie möglich in den Himmel streckt. Am Mast angekommen, bleibt er stehen, hält sich mit der anderen Hand fest und verharrt. Dann schreit er. 16 Meter pro Sekunde. Kein Orkan, aber stark genug, um ihre kleine Behausung umzustürzen und die Männer in die schwarze See zu werfen. Das Wasser färbt sich weiß, die Luft an Deck füllt sich mit Schaum und Gischt. Die Stämme ächzen unter der Kraft des Meeres.
Wasser strömt über das Deck und unter den Planken hindurch. Hermanns linke Hand krallt sich am Mast fest. Der Sturm wütet immer heftiger, doch noch hält das kleine Floß dem Unwetter stand. Er darf jetzt bloß nicht hinfallen. Vielleicht bleibt er an Ort und Stelle stehen, um zu messen, wie sich der Sturm immer weiter verschlimmert. Vielleicht kann sich Hermann auch nicht mehr vom Mast lösen, weil er sonst abrutschen und in den Ozean fallen würde. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass er genau dort an Ort und Stelle stehen bleibt, um bloß nicht hinzufallen.
Wahrscheinlich wäre ihm das geglückt. Seine Hand packt den Mast wie eine Adlerkralle, die ein frisch gefangenes Kaninchen über die Felder trägt. Doch das Schicksal entscheidet anders. Alles beginnt mit einem Schrei aus der Hütte. Als Hermann sich umdreht, sieht er, wie ein eingewickelter Körper auf ihn zurast. So schnell, dass er keine Chance mehr hat, auszuweichen. Hermann lässt den Mast los, greift nach dem fast fliegenden Mann. Doch bevor sich ihre Hände berühren, hämmern die Füße des fliegenden Unbekannten seine Beine weg. Hermann verliert den Halt und stürzt ins Wasser.
Verwundert blickt der Unbekannte aus seinem Schlafsack. Der Sturm und der Wellengang des Floßes haben ihn aus der Hütte herauskatapultiert. Nun liegt er bewegungslos auf den Planken. Nur ein paar Meter entfernt stürzt Hermann fast leblos in die Fluten. Thor ist der Erste, der den fehlenden Mann bemerkt. Er sprintet über das Deck, bis er im Ozean eine Hand erkennt. Kurz darauf taucht ein Kopf aus dem Wasser auf. Hermann. Doch das erste Opfer der Fluten ist so weit vom Floß entfernt, dass es nicht einfach zurückschwimmen kann. Dafür schlagen die Wellen viel zu hoch. Hermann braucht schnell Hilfe. Aber wie können sie ihn retten?
Thor ist der Einzige, der ihn sieht. Und vielleicht ist es in solchen Momenten nicht ratsam, lange nach einer Lösung zu suchen oder sich so sehr in Gedanken zu verlieren, dass der arme Mann nach Abschluss derer schon lange tot auf dem Ozean treibt. Doch leider lässt sich das Gedankenkarussell in solchen Momenten nicht ausschalten. Bei Thor fährt es nicht, es rast im Kreis. Seine Angst vor dem Wasser, das Leben von Hermann, seine Idee, das Ziel der Reise, dann stockt es. Thor wird im Wasser untergehen wie ein Stein. Er kann nicht schwimmen. Und während Hermann um Hilfe schreit, tritt Thor einen Schritt von der Bordkante zurück. Er wird nicht springen.
Noch lange wird Thor über diesen Moment nachdenken. Sein Blick schweift wieder zu Hermann. Sein Mund bewegt sich immer noch. Seine Arme machen letzte panische Bewegungen. Doch jedes Rufen und Schreien wird vom Sturm geschluckt, der seine Stimme aus dem Himmel abfängt und ganz tief ins Wasser zieht. Jetzt schreit auch Thor.
Mann über Bord!
Jetzt geht es um Leben und Tod.
Die einen glauben an Schicksal, die anderen nicht. Manchmal haben wir den Eindruck, dass unsichtbare Hände uns mit Fäden lenken. Aber wir sind, weiß Gott, nicht für ein Leben als Marionetten geschaffen. Wir können die Fäden selbst in die Hand nehmen und an jedem Scheideweg einen neuen Kurs einschlagen oder an jeder noch so kleinen Abzweigung einen Abstecher ins Unbekannte unternehmen.
Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
Ahoi! Willkommen zu der seemannsmäßigsten Folge aller Zeiten.
Yes! Willkommen!
Ich bin Ole.
Ich bin Tore. Ich vergesse es jedes Mal.
Das ist auch kein Problem.
Willkommen zurück zu Wild und Fremd. Wir sind aus der Sommerpause zurück.
Endlich. Ich habe auch lange genug gewartet.
Ich auch. Ich freue mich wieder zu arbeiten, mit dir in stickigen Dachbodenzimmern zu sitzen. Und wir nehmen diese Folge oberkörperfrei auf. Wir waren in unseren Sommerferien in Norwegen. Wir haben dort viel gemacht. Wir waren auch ziemlich lange krank. Es war nämlich sehr kalt und wir hatten schwierige
Urlaub für uns beide. Ja, das stimmt.
Aber wir waren unter anderem in einem ganz besonderen Museum.
Genau, im Kon-Tiki-Museum. Vielleicht sagt euch der Name was. Vielleicht habt ihr auch gecheckt, dass wir heute eine Folge über Kon-Tiki machen. Es steht ja immerhin im Titel. Und von diesem Museum haben wir einmal das Floß gesehen, klar, und Original-Tagebucheinträge bekommen.
Wenn ihr schon lange dabei seid, dann wisst ihr, dass wir unsere Geschichten immer anhand der Original-Tagebucheinträge und Briefe der Entdeckerinnen und Entdecker erzählen. Und heute sind wir irgendwie besonders stolz, weil das Museum uns Teile von Thors Tagebuch geschickt hat, die bis heute unveröffentlicht sind. Und wir mussten tatsächlich auch einen Vertrag unterschreiben, dass wir die nur für diesen Podcast verwenden und danach die Files wieder löschen.
Ja, das war ganz, ganz wichtig. Wir haben heute wirklich eine Special-Folge für euch. Ich glaube, das können wir schon sagen. Wir sprechen heute über einen Mann mit einer ganz besonderen Idee.
Manche würden sagen, es ist eine besonders dumme Idee.
Alle in dieser Zeit, ja.
Außer dieser eine Mensch und 5 Begleiter, die ihm in ein großes, großes Abenteuer folgen.
Und wir reden heute auch über Polynesien, eine Inselregion, die liegt östlich von Australien und südlich ungefähr von den Hawaii-Inseln, nicht so weit weg von Pitcairn. An was erinnert uns Pitcairn?
An die Bounty-Folge.
Hello!
Alle, die Bescheid wissen, hello. Unsere Geschichte spielt allerdings nicht im Jahr 1700 und, sondern 1947. In dieser Zeit leben schon viele Menschen in Polynesien und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fragen sich, woher kommen die eigentlich?
Die meisten Forschenden argumentieren ungefähr so, Polynesien müsste nicht von Osten, sondern aus dem Westen besiedelt worden sein, heißt über Asien.
Wenn man sich diese Inseln anschaut auf der Karte, sieht das so ein bisschen aus, wie wenn man so eine große Kiste Lego genommen hätte und die einmal über den Teppich geschüttet hätte. Also da ist die große Landmasse Asien, dann hast du so Indonesien, das sind schon die ersten Ausläufer und dann wird's immer weniger bis zu den letzten Außenposten. Und nach der Meinung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damals ist es so, dass die Leute halt vom Festland gekommen sind und dann so Inselhopping gemacht haben.
Inselhopping finde ich so einen starken Begriff. Doch, wie gesagt, da ist jemand, der etwas anderes vermutet, ein 33-jähriger Zoologe aus Norwegen. Seiner Meinung nach wurde Polynesien tatsächlich von Osten aus besiedelt, also über Südamerika.
In unserem Lego-Vergleich wäre das jetzt vielleicht das Ende des Teppichs.
So gut, dass du den immer reinholst. Das ist insane.
Aber dazwischen, zwischen den letzten Inselausläufern und dem Festland Südamerika, liegt eine riesige Strecke offenes Meer. Die Ureinwohner damals kannten noch keine hochseetauglichen Schiffe wie die Europäer tausende Jahre später. Die hatten nur Flöße. Und die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können sich nicht vorstellen, dass es ein Floß über eine so lange Distanz über offenes Wasser schafft.
Aber Unser Mann mit der besonderen Idee hat eine ganze Facharbeit darüber geschrieben, wie es möglich ist, dass Südamerikaner über den Humboldt-Strom tatsächlich Polynesien erreicht haben. Ohne Beweis ist deine Theorie nichts wert. Das ist zumindest der Grundgedanke, und ein Forscher schlägt dem norwegischen Zoologen lachend vor, er könne es doch selbst probieren. Nur mit einem Floß unter ihm Richtung Polynesien fahren.
Ich glaube, das war ein Scherz.
Natürlich, es klingt auch nach einem Selbstmordkommando.
Aber unser norwegischer Zoologe nimmt das ernst. Er besorgt sich Aufzeichnungen der spanischen Konquistadoren über die Flöße, die damals an der Küste Perus gebaut wurden, und schafft es tatsächlich, eines dieser Flöße 1:1 nachzubauen.
Damit legt der norwegische Zoologe einen Grundstein für die experimentelle Archäologie, die wir heute kennen und die oft betrieben wird.
Ja, er war einer der Ersten, der das getan hat. Und es war ihm super wichtig, dass es wirklich so viel Originalteile wie möglich verwendet werden.
Ja, er verzichtet auch auf jeden technischen Schnickschnack dieser Zeit, der ihm irgendwie bei Problemen auf dem Wasser helfen könnte. Dazu zählen zum Beispiel auch Seile aus Eisen.
Stahlseile auch genannt. Er muss sich natürlich auch eine Crew suchen. Dazu kommen wir gleich. Ich kann schon mal spoilern, das sind jetzt auch keine großen Experten. Wir wollen euch trotzdem hier ein kleines Beispiel geben, wie fast alle hochrangigen Forscher, fast alle Offiziere auf die Idee dieses verrückten norwegischen Zoologen reagiert haben.
Als das Floß Formen anzunehmen begann und golden und frisch von reifem Bambus und grünen Blättern zwischen den Kriegsschiffen dalag, kam der Marineminister selbst zur Inspektion. Wir waren furchtbar stolz auf unser Fahrzeug, das wie ein frisches, kleines Apropos aus der Inka-Zeit zwischen den großen, unheimlichen Marinefahrzeugen wirkte. Aber der Marineminister war über das, was er zu sehen bekam, entrüstet, bis auf den Grund seiner Seele. »Leben Ihre Eltern?«, fragte er mich. Als ich bejahte, entgegnete er, »Ihre Mutter und Ihr Vater werden es sehr schwer nehmen, wenn Sie die Nachricht von Ihrem Tod bekommen.«
So, und jetzt stellen wir euch die Crew einmal vor. Und keine Sorge, wenn wir die Namen im Laufe der Reise nochmal erwähnen, dann erklären wir die auch kurz nochmal.
Ich glaube, wir sollten mit unserem norwegischen Zoologen anfangen. Sein Name ist Thor Heyerdahl. Er ist der Mann mit der Idee, 33 Jahre alt, und natürlich ist er der Leiter der Expedition. 1947, zum Beginn der Reise, hat Thor schon zwei kleinere Expeditionen hinter sich. Damit ist er erfahren, aber noch nicht erfahren auf See.
Erik Hesselberg, der Zweite im Bunde, ist auch 33 Jahre alt. Mal steuert er das Floß auf der Reise. Manchmal malt er auch Bilder, so ein verkappter Künstler. Und auch er kommt aus Norwegen.
Und er ist der Einzige mit Seeerfahrung.
Ja, stimmt. Der einzige halbe Seemann, den die ganze Gruppe an Bord hat. Das war Thor auch ziemlich wichtig. Ich glaube, wir können es hier kurz einwerfen, dass er niemanden mitnimmt, der viel Seeerfahrung hat, weil es die alten Südamerikaner auch nicht hatten.
Bengt Danielsson ist der Koch der Truppe und der einzige Schwede an Bord, was ihm auch immer wieder spöttische Kommentare einbringt. Bengt ist Anthropologe und somit sehr an dieser Theorie von Thor interessiert.
Knut Haugland ist der Funker für die Fahrt nach Polynesien. Der Mann hat eine ziemlich bewegende Geschichte hinter sich. Er steuerte unter anderem Teile des Widerstands gegen die Nationalsozialisten und hätte dafür einmal beinahe mit seinem Leben bezahlt.
Dann haben wir noch Thorstein Rabi, den zweiten Funker. Der hat ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn auch nicht so tragisch. Er hat unter anderem dabei geholfen, ein deutsches Schiff zusammen mit den Briten zu versenken, indem er per Funk heimlich Informationen über dessen Aufenthalt weitergereicht hat.
Der letzte Mann ist Hermann Watzinger, ein deutschstämmiger Ingenieur, der zudem meteorologische und hydrographische Aufzeichnungen tätigen soll.
Es ist eine wahnsinnig bunte Truppe an vor allen Dingen jungen, abenteuerlustigen Männern, wie wir es ja häufig auf Expeditionen haben. Aber ich finde wirklich erstaunlich, wie wenig Skills die Leute haben, außer die Funker.
Ja, ich habe lange überlegt, was diese Gruppe verbindet, und ich bin an Naivität irgendwie nicht ganz vorbeigekommen. Es sind
ja,
junge Leute,
ja,
die haben Lust
Träume.
Auf ein Abenteuer. Und ich glaube, denen ist dann auch relativ egal, wie kompetent die Gruppe an sich eigentlich ist. Denn diese Gruppe, die starten soll, ist nicht zu 100% kompetent.
Lass uns vielleicht nochmal über das Floß sprechen, was Thor mit den ersten seiner Mitstreitern zusammengebaut hat. Das besteht aus Balsaholz. Balsaholz ist ein sehr, sehr leichtes Holz. Und genau dieses Holz haben damals wohl auch die Polynesier genutzt, um ihre Wasserfahrzeuge zu bauen.
Genau, Balsaholz hat eine sehr geringe Dichte und nachdem es geschlagen wird, schüttet es so ein eigenes Sekret aus, wird damit ziemlich wasserdicht. Das denkt zumindest Thor.
Die Stämme im Rumpf sind über 13 Meter lang, die Querhölzer etwa 5,5 Meter. Sie bauen dann noch einen Mast auf das Floß und eine kleine, etwa 8 Quadratmeter große Hütte. Und dann ist es schon fertig.
Wir haben uns das ja original anschauen können. Die Originalteile lagen ja in Oslo im Museum. Das war schon insane. Es ist ein großes Floß. Ich glaube, da sind wir uns einig, aber nicht groß genug für 6 Leute.
Nee, und vor allen Dingen nicht groß genug im Vergleich zum riesigen Pazifischen Ozean.
Ja.
Also ich meine, wenn du dir überlegst, da sind Wellen von, keine Ahnung, bis zu 7 Metern möglich. Stell dir vor, die Wellen sind fast länger als dein...
Das ist Wahnsinn. Und das Floß hat ja auch keine Reling. Da ist ja kein Abstand oder so. Das heißt, die rechnen damit, dass die Wellen, die über sie hinwegziehen, auch über das Floß hinwegziehen werden.
Als das Floß dann fertig gebaut wird und das erste Mal ins Wasser gelassen wird, kommen immer mehr Schaulustige. Und ich glaube, fast jeder, der dort am Pier steht, ist sich sicher, dieses Gefährt, was einen halben Meter über der Wasseroberfläche da so lang dümpelt, wird ganz sicher keine Fahrt über den Pazifik überstehen.
Thor lässt dann noch die Hölzer mit Hanfseil zusammenschnüren, auch wenn die Polynesier das eigentlich ganz anders gemacht haben, nur das weiß Thor noch nicht.
Nur das Segel für das Floß wirkt noch blass und leer. Und unser norwegischer Zoologe erinnert sich an eine Begegnung mit einem alten Mann auf Polynesien ein paar Jahre vor der Reise.
Da begann der alte Eingeborene, der halbnackt vor uns hockte und in die sterbende Glut einer kleinen ausgebrannten Feuerstelle starrte, zu sprechen. Tiki war Gott und Häuptling zugleich. Tiki war es, der unsere Vorväter auf die Inseln gebracht hat, auf denen wir heute leben. Früher wohnten wir in einem großen Lande, weit hinter dem Meer. Der Mann war der letzte Überlebende von all den ausgestorbenen Stämmen auf Fatuvias Ostküste. Er wusste nicht, wie alt er war, aber seine runzlig-borkig-braune Haut sah aus, als hätten sie Wind und Sonne in 100 Jahren gegerbt.
Um jedes Missverständnis auszuschließen, setzt Thor noch ein Con vor Tikis Namen, also Son-Tiki. Erik ist dann derjenige, der den Kopf Tikis auf das Segel malen kann.
Und dann, endlich, im Sommer 1947 kann die Reise beginnen. In Cachao, einer großen Hafenstadt in Peru, haben sich schon eine große Menge an Reporterinnen und Reportern versammelt. Wahrscheinlich wegen dieser wahnwitzigen Idee Thors und seiner Mitstreiter, so eine Reise zu wagen.
Auch der Präsident von Peru gibt seine Unterstützung und, by the way, auch das US-Militär. Für die sind die 6 so eine Art Versuchskaninchen für neues Equipment auf hoher See.
Die 6 zeigen sich das letzte Mal in ihren schönsten Anzügen. Sie taufen das Floß und dann
beginnt nicht die große Fahrt. Cachao ist ein Anlaufpunkt für viele Schiffe, die viel größer als das Floß sind und im Zweifelsfall nicht ausweichen können. Das kann die Kon-Tiki selbst auch nicht.
Also beginnt das Abenteuer damit, dass das Floß erstmal von der Küste freigeschleppt werden muss. Danach folgen viele Schiffe von Pressemitgliedern, Ministern oder reichen Männern und Frauen, die den Start ins Unbekannte unbedingt mitbekommen wollen.
So, und als die alle keine Zeit oder auch keine Lust mehr haben, dem kleinen Floß zu folgen, beginnt die Reise richtig. Das Ziel? Thor will mit der Kon-Tiki und seinen Männern Polynesien erreichen und das ohne jede Unterstützung. Um zu zeigen, dass seine Theorie durchaus stimmen kann.
Vor ihnen liegen etwa 8000 Kilometer Seeweg. Passiert dort etwas Unvorhergesehenes, werden sie höchstwahrscheinlich auf ihrem kleinen Floß sterben.
Die Reise beginnt also ganz offiziell am 28. April 1947, inoffiziell aber erst ein paar Tage später.
Mit vollen Segeln auf schwerer See. Wir haben eine bittere Leerzeit draußen im Humboldtstrom. Die letzten Meister im Floßsegeln, die es uns hätten lehren können, sind ja schon seit vielen hundert Jahren tot.
Ein typischer Tag auf der Kon-Tiki sieht ungefähr folgendermaßen aus. In den frühen Morgenstunden, wenn die glühende Sonne den Saum des Meeres verlässt, trottet die letzte Nachtwache zum Koch und weckt ihn auf. Der klettert aus seinem Schlafsack ans Deck und beginnt mit klammen Fingern die fliegenden Fische auf den Planken einzusammeln. Alles, was er findet, manchmal auch kleine Tintenfische oder andere tote Tiere, die das Wasser an Bord gespült hat, landen in einem großen Topf. Missmutig schaut Bengt auf den Ozean, rührt in der Brühe herum und beginnt kurz bevor das Frühstück fertig ist, zu singen. Backen und Banken, ein Lied der alten Seemannssprache. Auf Deutsch, kommt zum Essen.
Die Aussicht auf eine Fischbrühe zum Frühstück erweckt selten Seelen, doch der fast immer schiefe und falsche Singsang von Koch Bengt zwingt die Männer geradezu aufzustehen und den Koch so umwegsweise zum Schweigen zu bringen. Ist die erste Mahlzeit geschafft, wird das Wasser ausgeteilt. 1,25 Liter pro Mann und pro Tag, eine Menge, die die Männer selten ganz aufbrauchen. An besonders heißen Tagen legen sie sich lieber einzeln auf das Achterdeck, krallen ihre Zehen im Boden fest und warten, bis das kalte Pazifikwasser sie übergießt. Am Rest des Tages geht jeder von ihnen seinen Aufgaben nach. Nur zu den Mahlzeiten finden sie bisweilen vollständig wieder zusammen.
Thor sitzt in dieser ersten Zeit oft an Deck. Mal schreibt er im Logbuch, an anderen Tagen verfasst er Berichte über alles, was bislang auf dem kleinen Floß vorgegangen ist. Ist das Meer besonders ruhig, setzt er sich in das kleine sandfarbene Schlauchboot und lässt sich ins offene Meer hinaustreiben. Dort sammelt er Plankton oder macht Videoaufzeichnungen von der Reise. Der Steuermann Erik flickt immer wieder das Segel, wenn der Wind zu stark bläst. Und er fertigt seine ersten Kunstwerke an, wenn man sie so nennen darf. Merkwürdige Zeichnungen von bärtigen Männern und wirbemalten Fischen.
Hermann, der Ingenieur, kontrolliert das Schwert unter Bord des Floßes. Thorstein und Knut funken jetzt schon in die halbe Welt. Bengt, der Koch, und der Mann mit dem so unfassbar schiefen Gesang sitzt an Deck und wacht über das Steuerruder. Anfangs bewegt er es mit seinen Händen, später döst er oft im Sonnenschein und steuert die Richtung der Kon-Tiki mit seinen Zehen. Das Floß fährt seine Wege, mal schneller, mal langsamer. Aber der Kurs stimmt, zumindest wenn man dem einzigen Experten an Bord trauen kann.
Je weiter die Mannschaft der Sonne auf ihrem kleinen Floß entgegensegelt, desto bizarrer werden die Fische, die sie im Wasser entdecken. Mitte Mai, einen Monat nach Start der Reise, wird Thorstein aus seinem Schlaf gerissen. Seine Hand wandert in den Schlafsack und er zieht ein glitschiges, scharf riechendes Etwas daraus hervor. Ein schlangenartiger Fisch mit spitzem Mund, dunklen Augen und rasiermesserscharfen Zähnen. Thorstein will sich gerade beklagen, wie dieses zappelnde Ungeheuer es denn bitte in seinen Schlafsack geschafft hat. Da wacht der Koch Bengt auf. Er mustert den Fisch, murmelt, nein, solche Fische gibt es nicht, schließt die Augen und dreht sich wieder zur Seite. Die Szene bleibt lange ein Running Gag an Bord, auch wenn niemand von ihnen herausfinden kann, wie es der Fisch tatsächlich in den Schlafsack von Thorstein geschafft hat oder was es überhaupt für ein Tier war.
Das war, by the way, eine Schlangenmakrele und das war die erste offizielle Sichtung dieser.
Zumindest lebend, ja.
Ja.
Das hat's dann auch auf Wikipedia geschafft.
Eine Woche später, am 24. Mai, steht Thor am Bug des Flusses und blickt auf das Wasser. Ein sanftes Lüftchen weht, die Sonne scheint auf die Gruppe herab. Vor ein paar Minuten haben sie die Reste von zwei über 20 Kilogramm schweren, gemeinen Goldmakrelen ins Meer geworfen. Die Überreste treiben in der Ferne noch umher. Plötzlich hört Thor einen Schrei von der anderen Seite des Decks. Doch der Schrei reißt mitten im Wort entzwei, die Stimme bricht. Normale Haie kennen sie gut. Das wird niemals irgendein Hai sein. Und so löst sich Thor vom Bug und läuft auf die andere Seite des Flusses.
Ich blickte in das größte und hässlichste Antlitz, das einer von uns jemals im Leben gesehen hatte. Selbst Walt Disney mit all seiner Fantasie konnte kein groteskeres Untier schaffen als das, das plötzlich mit seinem Maul an der Floßkante lag und uns anblinzelte. Das Ungeheuer war ein Walhai. Der größte Hai und der größte Fisch, der heutzutage in der Welt bekannt ist. Der Walhai wird durchschnittlich 15 Meter lang und wiegt nach Meinung der Zoologen 15 Tonnen. Und so unwahrscheinlich grotesk, träge und dumm sah das Gesicht aus, dass wir nicht enthalten konnten, in Gelächter auszubrechen. Obwohl wir wussten, dass die Bestie Muskelstränge genug hatte, um Balsastämme und Tauwerk in Stücke zu schlagen, wenn sie uns angriff.
Stell dir vor, du sitzt auf einem Floß mitten im Pazifik. Rings um dich hunderte Kilometer ist nichts. Und dann taucht plötzlich aus den Tiefen so ein riesiges Tier auf, was fast genauso lang ist wie deine ganze Welt, wie dieses kleine Floß, und schwimmt um dich rum.
Boah, ich glaube, du bekommst mega Angst in so einer Situation. Der Walhai ist wahrscheinlich groß genug, dass er dem Floß einiges antun kann.
Ja, der kann das kentern.
Ja,
der kann
locker,
das
locker.
Mit einer Schwanzflosse kann der das umkippen.
Das ist kein Problem für den. Thor beschreibt im Tagebuch, dass sich dieser Walhai so ein bisschen wie so ein Hund bewegt. Also er schwimmt unter dem Floß hindurch, an dem Floß vorbei, aber er berührt es nie.
Es wäre natürlich dumm, diesen großen Fisch jetzt anzugreifen. Das wissen die Männer wahrscheinlich auch. Aber nachdem dieser Walhai wirklich lange um das Floß geschwommen ist, steigt, glaube ich, so ein bisschen die Panik und auch so ein bisschen die Jagdlust.
Erik, der Künstler und der Steuermann, ist der Erste, der eine Harpune in der Hand hat, und die anderen feuern ihn an.
Und so greift er tatsächlich den Walhai an. Er rammt die Harpune in den Schädel des großen Tiers. Es dauert ein paar Sekunden, bis der Wal versteht, was da gerade passiert ist, und dann taucht er ab. Das Seil der Harpune reißt und der Walhai schwimmt vom Floß davon.
Das ist eine ultralange Harpune, ungefähr 2,5 Meter lang. Erik hat die richtig in den Kopf reingesteckt, also die bleibt ja in diesem Kopf von diesem Walhai stecken. Und jetzt warten die Männer, die vermenschlichen das Verhalten des Wales und denken, ey,
der rächt sich jetzt.
Ja, genau. Wir haben ihn ja hinterrücks angegriffen.
Genau,
der
wir haben ihn
begleitet.
Nicht getötet, so, er lebt immer noch.
Und genau, jetzt wird er sich rächen.
Doch der Fisch hat andere Pläne. Er schwimmt nur weiter in die Ferne und kehrt dann nie wieder zum Floß zurück.
Wir müssen nochmal über eine besondere Pflanze sprechen, die Wunderpflanze. Thor hat vor dieser Reise selbst Forschungsarbeit betrieben. Der will ja genau wissen, wie sich die Polynesier damals auf dem Wasser fortbewegt und verpflegt haben, um das genau nachzumachen.
Er hat ja auch bis jetzt alles genau so kopiert, wie es damals wahrscheinlich gebaut wurde. Er hat das Balsaholz verwendet, er hat Hanfseile verwendet und so weiter. Eine Pflanze allerdings, die immer wieder in seinen Recherchen aufgetaucht ist, die hat er nicht an Bord genommen.
Ja, und zwar die Coca-Blätter, in Deutschland eher bekannt unter dem Namen Kokain, ist ja dieses backpulverartige Pulver und ist sehr, sehr bekannt wegen seiner aufputschenden Wirkung.
Die Coca-Blätter enthalten auch einen aufputschenden Wirkstoff. Er ist nicht ganz so krass konzentriert wie Kokain, aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die Polynesier diese Blätter damals gekaut haben, um Hungergefühle, Durstgefühle und Schwächeanfälle vorzubeugen.
Fun Fact, das haben Historiker und Historikerinnen übrigens erst kurz vor Beginn der Reise der Kon-Tiki herausgefunden, dass es sich bei dieser so oft genannten Wunderpflanze der Polynesier tatsächlich um Koksblätter handelt.
Thor entscheidet sich allerdings gegen die Mitführung dieser Pflanze. Vielleicht um seine Reise drogenfrei zu halten, vielleicht auch, damit er später nicht Schwierigkeiten mit dem Gesetz oder mit der Presse bekommt. Ich kann mir schon die Schlagzeilen vorstellen.
Ich auch. Wir haben beide lange recherchiert, wann Kokain in Norwegen verboten wurde. Also mir persönlich hat das bestimmt eine halbe Stunde gekostet. Ich bin einmal durch das Internet gesurft und ich habe nichts gefunden. Aber wenn ihr Bescheid wisst, schreibt uns das super, super gerne in die Kommentare. Das Internet ist ein bisschen leergefegt, wann Norwegen Kokain verboten hat.
Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Thor Angst hatte, dieses fragile Gleichgewicht der 6 Leute an Bord durch die Mitführung dieser Kokablätter zu gefährden. Und wir kennen es ja aus unseren alten Expeditionen schon. Alkohol an Bord war immer ein Riesenproblem. Sobald es Schnaps gab, sobald die Verteilung nicht mehr ganz gerecht war, sobald die Leute nicht mehr so richtig auf Zack waren, gab es Probleme. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Thor einfach jegliche Drogen an Bord nicht da haben möchte.
Ja, weil Alkohol und auch eben Kokain so charakterverändernd sind und man dann wahrscheinlich genau schaut, wer hat mehr bekommen als ich und warum hat der mehr bekommen. Und es dann natürlich auch Streit fördert, ist klar.
Aber lass uns zurück zur Kon-Tiki, denn die füllt sich nach und nach mit immer mehr Mitfahrern. Die ersten blinden Passagiere sind Krabben von der Größe eines Fingernagels. Doch eines Tages kommt ein ganz besonderer Passagier an Bord.
Ja, da finden sie Achtern, also hinten im Floß, in einem kleinen Loch am Steuerklotz, eine etwas größere Krabbe, die sie dann Johannes taufen. Damit ist Johannes neben dem Papageien, den sie mitgenommen haben, der zweite offizielle Mitfahrer.
Und irgendwie wächst Johannes, diese kleine Krabbe, in die Gruppe hinein. Die Wachwechsel führen dazu, dass die Männer oft die Wege des Tieres kreuzen. Und so passt sich auch die Krabbe an den Wachrhythmus an und kommt immer dann zum Vorschein, wenn die Männer ihren Wachwechsel haben und ihr meistens dann auch irgendwie was Kleines zu fressen mitgebracht haben.
Das ist so insane. Also ich meine, die Krabbe wartet immer ungefähr 2 Stunden in ihrem Loch, klettert dann hoch, nimmt sich diesen Wachwechsel mit, erhält dann, keine Ahnung, Fischhäppchen oder irgendwie ein Brotstückchen, sonst was, klettert dann zurück in ihr Loch, isst das friedlich und wartet wieder so roundabout 2 Stunden und dann kommt die wieder hoch und nimmt diesen Wachwechsel einfach mit, ja.
Allerdings bekommt die Kon-Tiki auch unter Wasser immer mehr Besucher, die oft tagelang das kleine Floß begleiten.
Ja, und das sind nicht nur wohlgesonnene Begleiter.
Ein großer Hai folgt uns. Etwa 30 Meter hinter dem Floß. Wir haben versucht, ihn mit Goldmakrelen als Köder zu fangen, aber er fraß sie nur und verschwand. Ein riesiges Tier tauchte 2-mal neben uns auf, während wir draußen aßen. Es schlug furchtbar um sich und verschwand dann. Wir haben keine Ahnung, was es war.
Auch Wale besuchen das kleine Floß immer öfter. Anfangs die kleineren Geschöpfe, Spring- oder Zahnwale, später auch Pott- und Bartenwale. Letztere erreichen eine Körperlänge von mindestens 6 Metern. Männliche Pottwale sind gut und gerne auch mal bis zu 20 Meter lang. Man muss kein Seemann sein, um zu erkennen, dass eine falsche Schwimmbewegung der Riesen das kleine Floß in der Mitte durchbrechen und die Männer in den Ozean werfen würde. Die Angst greift aber nur kurzweilig um sich. Nach den ersten Begegnungen mit den Walen verläuft alles ruhig und so verrinnt die Panik eines ungewollten Kenterns schon im Wasser.
Auch die Haie werden schnell zum Alltag. Sie besuchen das kleine Floß fast jeden Tag und immer bringen sie andere Lebewesen mit. Meist Pilotfische und Schiffshalter. Letztere saugen sich an den Haien fest, bekommen durch deren massigen Körper Schutz und Geschwindigkeit und helfen im Gegenzug beim Kampf gegen Parasiten. Auch an Boote oder Schiffe hängen sich die Fische gerne heran, wahrscheinlich rührt daher auch ihr Name. Die Pilotfische hingegen gefallen der Besatzung besonders, vielleicht ja wegen ihrer clownfischartigen Streifen. Und so ergänzt Thor das Regelwerk an Bord um eine weitere wichtige Einschränkung. Neben dem Papagei und der Krabbe Johannes dürfen von nun an keine Pilotfische mehr in der Fischbrühe landen.
Dinge, die statt einer dauerhaften Gefahr früher oder später den Alltag markieren, wirken schnell nicht mehr gefährlich. Bei der ersten Haisichtung versammelte sich die ganze Mannschaft an Deck, aber jetzt werden nur noch große Ansammlungen von Haien erwähnt. Wenn die Gefahr so schnell alltäglich wird, kommt man irgendwann auf ganz besondere Ideen. Als an einem ruhigen Tag ein besonders großer Hai am Floß vorbeizieht, sammelt sich die Mannschaft an Deck. Als die Flosse des Fisches wieder über dem Wasser auftaucht, zücken die Männer ihre Handharpunen und Haigabeln und stechen zu.
Die Gabeln verbiegen sich wie Draht, Die Harpunen brechen in zwei wie morsche Balken eines alten Hauses. Nur die letzte Harpune heben sie auf für, naja, ehrlich gesagt weiß niemand genau wieso. Stattdessen binden sie die stärksten Fischhaken aneinander und stecken sie in den Kadaver einer gemeinen Goldmakrele. Diese halten sie ins Wasser. Natürlich beißt ein Hai an. Er reißt die Leine nach unten. Die Gruppe zieht dagegen. Der Hai kämpft. Doch die Männer sind stärker. Nach und nach ziehen sie das Tier nach oben, bis der Raubfisch auf dem kleinen Fluss liegt.
Und jetzt liegt zum ersten Mal ein Hai auf der Kon-Tiki. Das ist kein großer Hai, das ist wahrscheinlich ein Blauhai, 3 Meter lang. Aber es ist halt immer noch ein Hai.
Ja, ich glaube, das ist das zweitunheimlichste Tier, was auf einmal auf deinem Deck liegen kann. Und ja, ich sag extra zweitunheimlichste, weil ich kann versprechen, ein Tier gibt es noch, das ist ein bisschen schlimmer.
Das werden wir gleich noch auflösen. Aber ich finde einen Hai trotzdem krass. Der liegt jetzt an Bord, klappert so ein bisschen mit seinem Gebiss, zappelt noch ein bisschen. Aber viel mehr tut er gar nicht. Er blickt sich um, ringt ein letztes Mal nach Luft und stirbt.
Danach nehmen die Männer den Hai auseinander und finden in den Schädelknochen eine ihrer Harpunenspitzen. Klar, ihre Schlussfolgerung, der Hai hat deswegen nicht mehr richtig um sein Leben gekämpft, der schien ja irgendwie vorher schon betäubt zu sein.
Die Gruppe der Kon-Tiki macht fortan immer mehr Jagd auf Haie und sie beobachten auch immer wieder dasselbe. Sobald der Hai an Bord liegt, gibt er auf.
Der Grund liegt aber gar nicht an diesen Harpunenspitzen, in Wirklichkeit ist er ein ganz anderer. Die Männer ziehen den Hai nämlich nicht am Kopf hoch, wäre ja auch irgendwie dumm, wenn du ja, in der Nähe von diesem Riesengebiss anfasst. So.
Das ist das gefährliche Ende von Hai.
Sondern sie werfen eine Leine um die Rückenflosse und ziehen daran dann an Deck, also quasi falsch rum. Das Gesicht nach unten, die Rückenflosse nach oben.
Und in dem Moment, das ist übrigens ein wichtiger Funfact, falls ihr mal gegen einen Hai kämpfen solltet, in dem Moment drückt der Magen des Hais auf seinen Kopf und dadurch wird er duselig, verliert die Kontrolle über seine Sinne und geht deshalb auch frühzeitig schon Knockout.
Jemand, der sich über diese Haifänge ganz besonders freut, ist by the way der kleine Papagei. Der bringt sich immer erst in Sicherheit, wenn die einen Hai geangelt haben. Also
ja, das
geht dann immer auf den Masten nach oben, guckt sich das aus sicherer Entfernung an. Und wenn der Hai dann tatsächlich im Sterben liegt, klettert der kleine Papagei wieder runter, tanzt und krächzt vor Schadenfreude.
Das hat mir so krasse Piraten-Vibes gegeben.
Ja,
und ich dachte, das ist doch aus einem Film. Aber dieser Papagei war wirklich eigentlich der Comedian an Bord.
Ja, es war so ein Piraten-Papagei. Das trifft's ehrlich, ehrlich gut.
Aber da ist ja noch was anderes. Etwas, vor dem die Männer schon vor Beginn der Reise gewarnt wurden. Das unheimlichste Tier, das gefährlichste Tier, was an Bord kommen kann.
Ja, die geografische Gesellschaft in Washington hat die Gruppe vor der Reise ganz besonders vor den sogenannten Riesenkraken gewarnt. Die sind grob, raublustig, widerstandsfähig und, ja, ziemlich schlau.
Thor beschreibt sie als Tier, dessen Fangarme sogar einen Riesenhai umbringen können. Ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist so ein Riesenkrake stark genug, um einen Menschen ins Meer zu buxieren.
Wir können auch hier einen Querverweis zum Intro machen. Wir hatten ja dieses Bild des reflektierten Wassers, wo so ganz unten die grünen Augen zum Floß leuchten. Ja, das sind eben diese Riesenkraken wie eine Gefahr, die ganz tief im Meer lauert, aber ganz schnell gefährlich werden kann.
Riesenkraken, das klingt jetzt irgendwie wie so ein Mythos, ne? Wie so ein Seeungeheuer-Mythos.
Ja, wo gleich jemand sagt, na, gibt es gar nicht. Ja.
Die gibt's wirklich, ihr könnt es mal googeln. Riesenkraken haben Schnäbel, wie Adler. Die haben sie meistens unter ihren Tentakeln versteckt. Und ja, so einen wehrlosen Menschen können die damit wirklich, wirklich gefährlich werden.
Genau, ich glaube, wenn sich da jemand bewaffnet und zumindest eine Harpune in der Hand trägt, dann liegt der Vorteil noch beim Mensch. Aber stell dir vor, du schläfst an Deck und döst da so ein bisschen vor dich hin. Riesenkraken haben Tentakel, mit denen sie sich locker 1 Meter aus dem Wasser buxieren können, wenn
und
das Floß da liegt.
An der Bordwand hochkriechen können.
Genau, du liegst da so, du döst ein bisschen und dann hörst du es knacken und siehst wie so ein
schleimiger Arm.
Ja, genau, wie so eine Riesenkrake langsam das kleine Floß hochklettert. Das ist vorbei.
Und das ist ja jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Sie finden ja immer wieder kleinere Kraken, die sich nachts über die Bordwand buxiert haben.
Ja.
Die sind halt nur irgendwie 60 Zentimeter oder groß.
Ja, aber das ist so groß wie eine Katze. Auch die sind nicht so, dass man sagen kann, das ist mir ja egal.
Diese kleinen Riesenkraken liegen dann immer verkrampft und auch meistens tot an Deck. Die Nachtwache hat sie aber nicht gehört. Und anscheinend sind sie durch irgendwas anderes gestorben, aber sie sind einfach eine leise Gefahr und who knows, woran sie jetzt gestorben sind.
Ja, die Gruppe macht sich noch lange Gedanken, wodurch diese kleinen Riesenkraken gestorben sind, aber sie findet den Grund nicht.
Mittlerweile bricht der Juni herein. Die Sonne strahlt über das Deck. Die Männer geben sich den täglich anfallenden Aufgaben mittlerweile oberkörperfrei. Ihre Bärte erreichen schon die Hälse und schlängeln sich immer weiter herab. Die Gruppe versinkt nach und nach in Langeweile. Ihr Essen müssen sie nicht jagen, die Fische regnen quasi an Deck. Sind die täglichen Aufgaben vorüber, starren sie oft stundenlang ins Wasser. Doch an einem besonderen Tag bekommt Erik, der Steuermann und Künstler, der das Contiki-Logo auf das Segel gemalt hat, eine verrückte Idee. Wie wäre es, einen Tauchkorb zu bauen?
Klar, ein reines Vergnügungsunternehmen. Doch Erik hat seine Idee noch gar nicht zu Ende gesprochen, da springen die anderen schon auf. Sie bauen den Tauchkorb aus Tauwerk und Bambus und lassen ihn ins Wasser. Nach und nach darf jeder einmal abtauchen und das Meer aus einer ganz anderen Perspektive erkunden. Klar, der Tauchkorb ist kein wirklicher Schutz. Ein Haiangriff würde den Bambus splittern lassen und die Menschen ganz sicher umbringen. Trotzdem fühlen sich die Männer hinter diesen dünnen Stäben irgendwie viel sicherer.
Je weiter sich die Gruppe von Peru entfernt, desto klarer wird Thor seine eigene Unsicherheit vor dem Meer. Okay, sie kennen den Salzgehalt des Wassers, sie kennen jeden korrekten lateinischen Namen für alles, was dort umherschwimmt und wahrscheinlich tausend weitere Dinge, die Forschende über den Ozean und seine Bewohner herausgefunden haben. Die alten Polynesier wussten das nicht und trotzdem, so glaubt zumindest Thor, waren sie viel geeigneter für so eine Fahrt.
Die alten Polynesier waren große Seefahrer. Sie steuerten am Tag nach der Sonne und in der Nacht nach den Sternen. Sie wussten, dass die Erde rund ist und hatten Namen für so komplizierte Begriffe wie Äquator, Ekliptik und nördlichen und südlichen Wendekreis. Die Polynesier kannten 5 Planeten, die sie wandernde Sterne nannten, und unterschieden sie von den Fixsternen, für die sie fast 300 verschiedene Namen geprägt hatten.
Die Gruppe segelt in den 45. Tag auf See. 4000 Kilometer liegen noch vor, die gleiche Entfernung hinter ihnen. Die Galapagos und die Osterinseln sind 1000 Kilometer von ihnen entfernt. Sie befinden sich fernab aller üblichen Routen für Schiffe des 20. Jahrhunderts. Jetzt einen Fehler machen, jetzt kentern, sie wären verloren.
Das Wasser wird ruhiger, bald bewegt es sich kaum noch. Die Contiki erreicht den sogenannten Point Nemo, den Pol der Unzugänglichkeit. Auch wenn er damals noch nicht so heißt und auch wenn Thor nicht weiß, dass Point Nemo knapp 70 Jahre später ein Friedhof für Space Shuttles wird. Klar, in seiner Zeit gibt es auch noch gar keine Raumschiffe. Doch das so friedliche Wasser täuscht. Als sich 2 Männer auf das kleine, sandfarbene Schlauchboot setzen und die Contiki verlassen, um Bilder vom Floß zu schießen, treibt das Schlauchboot plötzlich ab.
Oh, und da habe ich in der Recherche, war wirklich sauer. Wie können die dieses kleine Schlauchboot nicht mit einem Seil oder so am Floß festbinden?
Ja, die haben das prinzipiell nicht vorgehabt, weil das kleine Floß nie die hohen Geschwindigkeiten erreicht hat und man auf diesem Schlauchboot ja immer Paddel dabei hatte. Das heißt, man konnte immer entspannt hinterher paddeln und hat das Floß meistens erreicht, ja, nur eben hier nicht.
Das Floß verschwindet langsam am Horizont, es wird immer kleiner und die beiden Männer auf dem Schlauchboot müssen sich richtig anstrengen, um da noch irgendwie hinterherzukommen.
Wir haben ja schon ein paar Mal über Thors Regeln gesprochen und gesagt, so viele hatte er nicht, nur die Krabbe nicht töten, den Papagei nicht töten und keine Pilotfische
auch
zu töten.
Nicht töten.
Yes.
Genau.
Und da kommt jetzt eine vierte Regel hinzu. Niemand darf ab nun Schlauchboot fahren, wenn dieses nicht mit einer Leine mit dem Floß verbunden ist. Sinnvolle Regel, glaube ich.
Absolut. Die Haie machen mittlerweile überhaupt keine Probleme mehr. Manchmal füttern die Männer die Raubtiere mit Fischresten aus dem Abfalleimer. An anderen Tagen ziehen sie die Haie ohne jede Angelleine oder ohne Harpunen einfach so aus dem Wasser und an Deck.
Ich glaube, die Männer sind sich zumindest sicher, dass die Haie keine Probleme mehr sind, auch wenn es ein bisschen anders kommt. Knut, einer der Funker, springt an einem besonders sonnigen Tag einfach ins Wasser. Ja, und obwohl sie Stunden zuvor noch Haie gesehen haben, paddelt er ein bisschen herum und macht sich dann ganz langsam auf den Rückweg zum Floß.
Doch während Knut da so vergnügt paddelt, sehen die Männer an Bord, wie sich Knuts Schatten langsam verlängert und immer dunkler wird. Sie schreien ihn an. Komm sofort raus aus dem Wasser.
Knut ist ein ziemlich guter Schwimmer, doch seine eigene, jetzt auch aufsteigende Panik macht ihn langsam. Und zwar viel langsamer als den Hai, der ihm hinterher schwimmt. So erreichen Knut und der Hai zeitgleich das Floß.
Gerade noch rechtzeitig zieht die Gruppe den jungen Funker an Deck. Währenddessen beißt der Hai ins Leere und somit ganz knapp an Knuts Füßen vorbei. Nachdem sich alle wieder entspannt haben, werfen die Männer den Kopf einer Goldmakrele ins Wasser. So ein bisschen als Belohnung für den Hai, dass er nicht Knuts Füße genommen hat.
Thor beschreibt Haie immer wieder als schöne Lebewesen, sehr lenkbar. Und ich finde, damit hat er zumindest teilweise recht. Also schmeißen die Männer aber tatsächlich dann Fischabfälle mit Fischblut ins Meer, werden die Haie ganz oft wild und unberechenbar.
Ja, die kommen dann richtig in so einen Fressrausch, schlagen ihre Zähne in die toten Fische, fallen sich auch gegenseitig teilweise an und sie attackieren dann irgendwann auch die Stämme des Floßes.
Das ist belastend. Ich meine, die Männer haben sich hier alle auf ein wahnsinniges Abenteuer eingelassen und das ja irgendwie mit dieser festen Voraussetzung, das Balsaholz soll und darf auf gar keinen Fall sinken und somit werden wir und das Floß ja auch über Wasser bleiben.
Ja, diese Balsaholzstämme sind das Einzige, was sie vor dem sicheren Tod trennt.
Ja, vor dem Abgrund.
Aber es gibt ein Problem. Es gibt ein Problem mit den Balsaholzstämmen. Denn obwohl Thor da so viel zu recherchiert hat, lösen sich nach und nach Teile vom Floß. Und eines Tages findet Thor ein abgebrochenes Stück Floß an Deck.
10. Juni, 11.30 Uhr. Wir haben gesehen, wie wassergetränkte Teile des Balsaholzes versinken, wenn wir sie ins Meer werfen.
Das ist richtig mies. Ich meine, sie sind mittendrin, irgendwo im Nirgendwo und sehen, dass Balsaholz trotz dieser Eigenimprägnierung sinken kann.
Ja, alles, auf das sie gesetzt haben, steht auf einmal in Frage. Aber sie können nichts machen. Der Rückweg wäre genauso lang wie der Rest der Reise. Sie können jetzt nicht zurück, sie müssen einfach weiterfahren und irgendwie hoffen, dass das Floß einigermaßen durchhält.
Nur der Papagei stiftet weiter gute Laune an Bord. Okay, zumindest für ein paar Männer. Die Funker können den kleinen Vogel nämlich überhaupt nicht ausstehen. Und das aus gutem Grund.
Das sind nämlich Thorstein und Knut, die ja immer noch damit beschäftigt sind, irgendwie eine Verbindung zu irgendwelchen Funkstationen herzustellen. Dazu wickeln die auch einen Draht um die Mastspitze, möglichst weit nach oben. Und der Papagei kommt aber immer wieder an und pickt diesen Draht auf.
Klar, dass Thorstein und Knut nicht so freut, die dann sauer auf diesen Papagei sind und der dann als Resonanz auf diese Sauerheit wieder nach oben fliegt und wieder den Draht abbeißt.
Zumindest so lange, bis der Papagei plötzlich krank wird. Irgendwann hockt er nur noch niedergeschlagen in einer Ecke, frisst 2 Tage lang gar nichts und da bereuen die beiden Funker ihre Wut auf den Papagei, bleiben bei ihm und kümmern sich um den kranken Vogel.
Als der Papagei dann ganz langsam wieder gesund wird, beißt er den Antennendraht nicht mehr ab. Ganz im Gegenteil, vom heutigen Tag an schläft er nur noch neben der Funkstation.
Dadurch, dass der Papagei jetzt immer mit den Funkern abhängt, lernt er auch einige Schimpfworte von denen. Ich glaube, das sind so die Sachen, die man dann am häufigsten sagt, wenn man vor so einem Gerät sitzt.
Vor allem von einer Funkstation. Ja, Funkstation auf dem offenen Wasser. Hell.
Ja, und die fließen in den Wortschatz dieses Vogels ein, die ja dann auch, die, also wir kennen ja Papageien so, ne? Die präten das dann einfach so raus.
Dieser grüne Vogel ist jetzt schon seit 60 Tagen ihr Begleiter und ganz ehrlich, irgendwie der lustigste Weggefährte, den die bislang haben. Doch natürlich, am 61. Tag passiert dann ein Unglück.
Der Sturm ist besonders schlimm. Die Männer versammeln sich in der kleinen Hütte und warten auf Besserung, um schnell ihre Arbeit fortsetzen zu können. Nur der Papagei trottet allein an Bord herum.
Als er gerade von der Mastspitze herunterklettert, fegt eine besonders hohe Welle von Achtern über die Kon-Tiki. Sie begräbt das Deck unter sich, dann verschwindet sie wieder im Meer.
Als die Männer nach dem Papagei schauen, finden sie ihn nicht wieder. Ihr gemeinsamer Freund, der lustigste Seemann an Deck, ist über Bord gegangen.
Einmal über Bord, ewig über Bord. Ein Zitat, das Thor an diesem Tag in sein Tagebuch schreibt, und das nicht zum letzten Mal.
Währenddessen schlingert die Kon-Tiki weiterhin über den Tiefen des Point Nemo entlang. Immer wieder dringt Wasser in die Funkstation. Doch selbst wenn die Geräte funktionieren würden, es findet sich niemand, der sie hören kann. Erst im Juli ertönt endlich eine Stimme aus dem Empfänger. Es ist Hall, ein Amateurfunker, der eigentlich einen Freund in Schweden erreichen wollte. Er ist Kinooperateur und wohnt mit seiner Frau in Los Angeles. Seine erste Frage im Gespräch, eine übliche unter Amateurfunkern: Welches Gerät benutzt du? Als Thorstein das zufriedenstellend beantwortet, fragt Hall, wo Thorstein denn wohne und wo er sich momentan aufhielte. Und Thorstein antwortet wahrheitsgemäß: Auf einem Floß irgendwo zwischen Südamerika und Polynesien.
Ein paar Minuten ist Stille in der Leitung. Dann hat Hall sich von den Informationen erholt. Thorstein bittet ihn noch, die norwegische Regierung über ihren genauen Aufenthalt zu informieren und er fragt Halls Frau, eine geborene Schwedin, die Familien der Männer der Kon-Tiki zu informieren, dass alle am Leben sind und es ihnen gut geht. Verschrobener Gedanke, oder? Irgendein Hall aus Los Angeles ist der einzige Mensch, der weiß, wo sich die Gruppe aufhält. Von nun an funken die Männer der Kon-Tiki in die halbe Welt und erreichen immer mehr Amateurfunker. Endlich wissen zumindest ein paar Leute, dass sie noch leben und weiter auf ihr Ziel zusteuern.
Am 21. Juli erstirbt der Wind. Kurz ist es still. Dann braust er von neuem auf. Wir wissen sogar genau, wie stark. 16 Meter pro Sekunde. Als Hermann sich am Mast festhält und den Wind misst, passiert das Unglück. Der Sturm schleudert einen Mann aus der kleinen Hütte und wirft ihn gegen Hermann. Wir wissen, was passiert. Hermann stürzt ins Wasser. Thor steht an Deck und entscheidet sich, seinem Freund nicht zu helfen. Hermann wird abgetrieben. Die Wellen versuchen, ihn unter sich zu begraben. Etwas Grünes taucht neben dem Ingenieur auf und leuchtet durch die Nacht hindurch.
Hermann kämpft um sein Leben. Einmal über Bord, ewig über Bord. Die Männer werfen das Seil aus, doch der Wind wirft es zurück an Deck. Hermann krault wie ein Wahnsinniger, immer dem Steuerruder hinterher. Doch das Floß ist zu schnell. In jeder Sekunde klafft eine größere Lücke zwischen dem schwimmenden Mann und dem rettenden Ruder. Und während Thor in die Dunkelheit seiner Gedanken abtaucht, fasst ein anderer Mann auf der Kon-Tiki einen folgenschweren Entschluss. Knut Hauglund, der Funker und Kriegsveteran, nimmt Anlauf und springt vom Heck in die Fluten. In seinen Händen trägt er die mit dem Floß befestigte Schwimmweste.
Nach minutenlangem Kampf hat er Hermann in seinem Griff. Knut gibt wilde Handzeichen und brüllt, doch seine Stimme geht im Rauschen des Wassers und im Schreien des Windes unter. Die vier Männer an Bord packen das Seil und ziehen nach Leibeskräften. Und während Knut und Hermann dem rettenden Steuerruder immer näher kommen, zeichnet sich etwas Großes, Dunkles hinter ihnen ab. Ein grün-schwarzes Dreieck, das über die Wogenkämme herüberspäht.
Hätte man Hermann in diesem ganzen Schlamassel hören können, hätten die anderen wohl herausgefunden, dass es sich nicht um einen Hai handelt. Auch nicht um die Flosse eines Wales oder dem Tentakel einer Riesenkrake. Hinter ihnen treibt ein luftgefülltes Eck von Thorsteins wasserdichten Schlafsack. Als Hermann und Knut das Floß endlich erreichen, taucht der Schlafsack im schäumenden Meer ab.
Je nun, wer auch immer den Schlafsack in die Tiefe gezogen haben mochte, er hatte eben eine bessere Beute versäumt.
Bin ich froh, dass ich nicht drinstecke, sagte Thorstein und griff wieder nach dem Steuerruder.
Im Übrigen war er an diesem Abend sehr sparsam mit munteren Antworten. Uns allen ging es noch lange eisig durch Mark und Bein, so oft wir daran dachten. Doch in das kalte Gruseln mischte sich warme Dankbarkeit, dass wir weiterhin 6 Mann an Bord waren. Wir hatten Knut sehr viel Schönes zu sagen an diesem Tag, Hermann und auch wir anderen.
Das Ziel liegt nicht mehr weit von ihnen entfernt, wenn man der Stimmung an Bord trauen mag. Wenn nicht, dann doch eher den Vögeln, die mit vielstimmigem Geschrei über das Floß fliegen. Wo Vögel sind, ist Land nicht fern. Am 30. Juli erblicken sie das erste Mal eine Küste in der Ferne. Puka Puka, die nordöstliche Begrenzung des französischen Polynesiens. Doch die Kon-Tiki kann dort wegen ihrer eigenen Manövrierunfähigkeit nicht landen. Thor wischt sich den Schweiß von der Stirn. Immerhin, noch liegen ein paar Inseln vor ihnen.
Am 4. August kommt eine weitere Insel in Sicht. Fangatau. Auch sie gehört zu Polynesien. Doch wieder können die Männer das Land nicht erreichen. Vor der Küste der kleinen Koralleninsel schlängelt sich ein Ringriff, das mit seinen schartigen Zähnen aus dem Wasser schaut. Keine Chance für das kleine Floß, da irgendwie durchzusegeln, ohne die Balsahölzer in Stücke zu reißen. Trotzdem bleibt die Stimmung gut. Erik, der Steuermann, setzt sich mit seiner Gitarre und einem Sonnenhut auf Deck und spielt Südseemelodien. Thor schaut ihm zu und schreibt in das Logbuch. Paradies, so nennt er die kleine Insel. Endlich liegt das offene Meer hinter ihnen.
3 Tage später, am 7. August 1947, 101 Tage nach dem Aufbruch in Peru, erreicht die Kon-Tiki Raroya. Das kleine Floß läuft auf ein Riff vor der Küste auf und die Aufbauten werden beim Aufprall auf das Atoll beschädigt. Die kleine Hütte bricht zusammen, Teile der Balsa-Stämme geben endgültig dem Druck nach und reißen auseinander. Doch sie sind nicht mehr auf dem offenen Meer. Ihr kleines Floß hat die Reise überstanden. Sie sind weder untergegangen, noch ist jemand von ihnen ertrunken. Zusammen haben sie Polynesien erreicht, ohne ausreichende Kenntnisse über den Pazifik, ohne Hilfe von Metall und ohne jede Unterstützung von einem anderen Schiff, das sie während der Fahrt hätte beschützen können. Sie haben es ganz allein vollbracht, obwohl niemand daran geglaubt hat. Was für ein Gefühl.
Die Gruppe Männer trifft schnell auf Polynesier, die sie herzlich in Empfang nehmen. Eine Sache imponiert den Fremden besonders. Als sie das Floß in Augenschein nehmen und befühlen, finden sie keinen Motor, eben nur das Balsaholz. Die Männer verbringen die nächsten Wochen auf der Insel und funken fast jeden Tag nach Hause. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Dann wird das Floß nach Tahiti geschleppt, auch die Männer kehren nach Hause zurück.
Bald verschwanden die roten Dächer hinter den Palmen. Und die Palmen wurden von blauen Bergen verschluckt, die wie Schatten im stillen Ozean versanken. Die Wogen brausten auf dem blauen Meer. Jetzt reichten wir nicht mehr zu ihnen hinunter. Weiße Passatwolken zogen über den blauen Himmel. Wir fuhren nicht mehr dieselbe Straße. Jetzt durchschnitten wir brutal die Natur. Wir waren unterwegs ins 20. Jahrhundert, das so weit, weit fort lag. Aber wir lebten. Und drinnen in der Lagune von Tahiti lagen 6 weiße Blumenkränze und tanzten auf und nieder mit den kleinen Wellen, die an den Strand schlugen.
Und damit hat Thor Heyerdahl mit einem der ersten archäologischen Experimente bewiesen, dass es theoretisch möglich ist, dass Polynesien von Südamerika aus hätte besiedelt werden können.
Ja, Thor ist der erste Experimentalarchäologe der Welt und legt zumindest Grundstein für eine Theorie, die heute auch noch sehr, sehr bekannt ist. Die Reise hat danach sehr viele Wellen geschlagen, auch wenn es schwierig ist zu sagen, woher die Polynesier denn jetzt kommen.
Ja, denn Thor hat zwar bewiesen, dass es theoretisch möglich ist, er hat aber keinen anthropologischen Beweis für seine Thesen geliefert. Es gibt neuere Untersuchungen, die sich vor allen Dingen mit den Genen der Schweine, die dort auf diesen Inseln leben, auseinandergesetzt haben. Und die haben herausgefunden, dass die meisten Übereinstimmungen mit Tieren aus Vietnam zusammenpassen.
Ja, das ist eine super, super gute Idee. Ich habe auch viel von Taiwan gelesen, muss ich ehrlich sagen, dass die Menschen von Taiwan vor ungefähr 3000 Jahren losgefahren sind und diese Inseln dann so auch so etappenweise erreicht haben, wie du das ja von den Asiaten gesagt hast.
Es ist aber bis heute nicht ganz geklärt, wie es passiert ist. Es kann auch gut möglich sein, dass beides eine Rolle spielt.
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, Thor hat ja auch von dieser Geschichte erzählt, von diesem mysteriösen Gott, von dieser Person, die irgendwo aus dem Osten gekommen ist für die Leute in Polynesien. Auch diese Legende kann ja irgendwie einen wahren Kern haben.
Auf jeden Fall. Thor wird nach der Reise mit der Kon-Tiki weltbekannt und unternimmt weitere Expeditionen, vor allem zu den Inseln des Pazifiks. Immer wieder versucht er, mit alten Methoden zu reisen, baut weitere Boote nach und fängt an, Bücher zu schreiben.
Mit seiner wachsenden Bekanntheit kommen allerdings auch andere Dinge ans Licht. Manche werfen Thor Heyerdahl bis heute vor, dass er 1938, also 9 Jahre vor Beginn der Reise, mit dem deutschen Nationalsozialisten Hans Günther, einem führenden Rasseforscher, korrespondiert und sich auch begeistert über diese deutsche Rasse und über diese ganze Idee der Rassenlehre geäußert hätte.
Das hat mich im Nachhinein nochmal nachdenken lassen über dieses Skript, was wir geschrieben haben, weil Thor und ich ja irgendwie immer ein bisschen checken, ob die Hauptpersonen, von denen wir erzählen, ob das
coole Menschen waren oder nicht.
Ja, es ist ja irgendwie so, ob es nachvollziehbare Menschen sind. Und ich glaube, dass es diesen Kontakt gab, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich weiß aber auch, dass 2 Leute an Bord der Kon-Tiki unfassbar schlimme Erfahrungen mit Nationalsozialisten gemacht haben. Einer ist aus diesem Radiowinkel geflohen, hat da bis kurz vor Kriegsende noch wichtige Informationen an andere Länder weitergereicht. Der andere hat ja dieses deutsche Schiff versenkt und ich glaube, dass die während dieser 101 Tage einen riesigen Einfluss auf Thor gehabt haben und ich glaube auch seine Meinung ein bisschen geändert haben.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns vielleicht auch noch über die anderen Menschen sprechen, zum Beispiel über Erik. Erik war der Steuermann, der Künstler, derjenige, der als einziger so ein bisschen Ahnung von Navigation hatte. Und der wird witzigerweise nicht auf
Steuermann.
See fahren. Doch ich glaube, er baut sich tatsächlich noch ein Segelboot. Aber das war's.
Baut das fertig?
Ich glaube, er fährt damit nach Frankreich und dann wird er dort in Frankreich Künstler.
Ah.
Er trifft unter anderem sogar auch Picasso und bis zu seinem Tod 1972 malt er wahnsinnig viel.
Bengt, der Koch, lässt sich mit seiner späteren Frau in Polynesien nieder. Dort ist er bis 1997 Umweltschützer und sieht besonders die französischen Atomversuche sehr, sehr kritisch.
Knut, der erste Funker, stirbt 2009 in Oslo. Davor wird er mehrfach mit militärischen Orden ausgezeichnet. Er führt seine Rolle als Funker fort, übernimmt unter anderem Dienste für die norwegische Luftwaffe und unterstützt mit seiner Arbeit später auch das Kon-Tiki-Museum in Oslo, was er fast 45 Jahre lang leitet.
Hermann, der Ingenieur, kehrt nach der Reise nach Portugal zurück. Dort arbeitet er als Leiter einer Fischerei. Danach übernimmt er eine norwegische Fischmehlfabrik. 1986 stirbt er in Peru.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, diese Reise, die wir heute erzählt haben, ist eine der positivsten Reisen, die wir je im Podcast Wild und Fremd erzählen durften. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Die Forschungsideen, die Thor hatte, sind zumindest irgendwie bestätigt worden. Und eigentlich scheint es ein gigantisches, großes, schönes Abenteuer für alle gewesen zu sein.
Es gibt allerdings eine Person, die nach der Kon-Tiki-Expedition in ein Unglück stürzt. Thorstein, der zweite Funker, der den Papageien der Expedition wieder aufgepäppelt hat, der zweitjüngste Mann an Bord, den lässt das Abenteuer nicht mehr los. Mit Anfang 40 versucht er, den Nordpol auf Skiern zu erreichen und stirbt auf dem Weg an einem Herzinfarkt.
Die Expedition mit der Kon-Tiki hat mir die Augen für die wahre Bedeutung des Meeres geöffnet. Es ist kein isolierendes, sondern ein verbindendes Element, das dem Transport dient. Bereits als das erste seetüchtige Fahrzeug gebaut wurde, diente das Meer dem Menschen als Hauptverbindungsweg. Lange bevor der Mensch das erste Pferd zähmte, das Rad erfand und sich einen Weg durch den jungfräulichen Dschungel bahnte. Thor Heyerdahl, 1. September 1986.
Was ich so krass finde, ist, dass Kon-Tiki komplett ohne Metall und ohne Metallwerkzeuge gebaut wurde, weil die Polynesierinnen und Polynesier damals ja gar kein Metall hatten.
Glaubst du, Metall hätte das Floß sicherer gemacht?
Ich weiß es nicht. Bis heute streiten sich die Experten darüber, ob zum Beispiel Stahlseile besser gewesen wären für die Balsahölzer. Aber ich glaube, Metallwerkzeuge hätten es den Polynesiern damals zumindest deutlich leichter gemacht.
Was für eine wunderschöne Überleitung. Wir werden immer noch unterstützt von werkzeug-garten.de.
Werbung.
Werkzeug-garten.de, unser treuster Sponsor. Wir werden von Ihnen immer noch unterstützt. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wenn ihr Lust habt auf gute, hochwertige Gartenwerkzeuge, natürlich auch aus Metall, dann schaut mal auf werkzeug-garten.de vorbei.
Alle Artikel werden in kleinen Manufakturen oder Schmieden hergestellt und bei Bestellung direkt am nächsten Werktag versendet. Sonntag bestellt, Dienstag bei euch ab 50 Euro Bestellwert, kostenfreier Versand in Deutschland, ab 100 Euro in Österreich plus 30 Tage Rückgaberecht.
Es gibt Garten- und Forstwerkzeuge, Äxte, geschmiedete Kochmesser, Schaufeln, Innen- und Außenleuchten, alles, was das Herz begehrt, auch auf einem kleinen Floß mitten im Pazifik.
Werkzeug-garten.de ist mit einem Durchschnitt von 5,0 Stern besser bewertet als wir immer noch, aber damit auch perfekt bewertet. Schaut unfassbar gerne vorbei. Und wenn ihr bestellt, gebt bei den Notizen gerne Wild und Fremd ein, dann bekommen wir einen kleinen Bonus.
Werbung fertig.
Das war's von uns. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie schön, dass die Reise jetzt weitergeht. Wild und Fremd schlittert mit euch in den Herbst und es wird großartig.
Ja, was eine schöne Folge, fand ich auch. Also, ich finde, die Arbeit am Skript hat, ich wollte gerade sagen, selten so viel Spaß gemacht. Sie macht immer Spaß,
ja.
Das möchte ich immer voranstellen. Aber es klingt wie eine wahnwitzige Reise zu Anfang, wenn man irgendwie froh ist, das alles schaffen. Und es ist irgendwie noch viel wahnwitziger geworden, je länger man in diesem Buch gelesen hat. Und dann kamen ja auch noch diese Original-Tagebucheinträge dazu. Und irgendwie, ich habe mich gefühlt, als wäre ich ein Teil von der Crew. Als wäre ich so der siebte Mann.
Ja, ich habe mich auch so ein bisschen
wie der Papagei.
So ja. Vielleicht warst du der Papagei und ich war Johannes.
Ja, ich hätte dich aufgefressen.
Lieben Dank an alle, die uns auch Steady unterstützen. Wenn ihr das auch tun wollt, dann schaut doch mal auf steady.com vorbei. Wir haben euch alles verlinkt.
Zweite Link in den Shownotes.
Richtig. Yes. Ein großen Dank geht natürlich wie immer an unsere Outlaws, die da wären:
Luisa Schachtner,
Jonas Arndt,
Helge Dilger,
Georg S.,
Daniel Eid,
Triton Fischbart,
Sandra Frese,
Nico Grundhöfer,
Nicole Kuhlemann,
Sandrine May,
Zucht und Zucker
und Fluffy.
Wie cool, dass ihr alle dabei seid. Wie cool, dass ihr alle zugehört habt. Bis zum Ende, merke ich mir.
Richtig.
Stand in den Podcast-Regeln drin, ne?
Immer bis zum Ende hören. Wir sind kein TikTok-Video.
Freunde, wir freuen uns. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüssi.
Ciao.